So, hiermit startet Folge 20. Ich kann selber gar nicht glauben, dass mein schönes Projekt, unser schönes Projekt Podcast, das Abenteuer, was wir gestartet haben, jetzt schon in der 20. Folge ist. Es ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Ich danke euch sehr, dass ihr zuhört, dass ihr Lust auf diesen Podcast habt und meine Gäste, meine Inhalte, das, was mir wichtig ist, gerne hört. Das bedeutet mir unglaublich viel. In der vergangenen Folge hatte ich ja zum allerersten Mal eine Hörerin, also eine von euch als Gast. Das war wirklich auch was ganz Besonderes. Das war die Folge, wo es um Alleinerziehende geht. Und ich hatte ja im Vorfeld schon unglaublich viele Nachrichten bekommen, weil ganz viele Lust hatten, genau über dieses Thema zu sprechen. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe irgendwann bei 200 E-Mails aufgehört zu zählen und es trudeln immer noch welche rein. Und auch nach dieser Folge, die jetzt ja veröffentlicht wurde vor einer Woche, haben mir ganz, ganz viele geschrieben, unheimlich viele, die damit sehr glücklich waren. Es gab auch natürlich welche, die gesagt haben, ich habe ganz andere Erlebnisse, meine Geschichte ist eine ganz andere. Ich möchte auf jeden Fall jeder von euch sagen, dass ich das wunderschön finde, dass ihr das teilen wollt. Und wir haben ein Thema aufgegriffen, was zu wenig Gehör findet. Und das ist was Gutes. Also wir müssen auf die Menschen achten, die Großes leisten in unserer Gesellschaft. Und dazu gehören eben auch alleinerziehende Mütter, aber auch die alleinerziehenden Väter. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht jetzt mal den Kanal abonniert, also MV Marlene abonniert und vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Würde mich wahnsinnig doll freuen, wenn ihr ein paar Sternchen da lasst, vielleicht sogar 5 Stück. Das wäre ganz toll. Und ich freue mich auf alle weiteren Folgen, die noch kommen. Und jetzt, die ist mit meinem Freund und Kollegen und Lieblingsmenschen Jochen Schropp. Jochen und ich kennen uns schon ein paar Jahre. Und ganz besonders gut kennen wir uns seit 7 Jahren, weil wir nämlich seit 7 Jahren Promi Big Brother moderieren. Und natürlich ist es so, das kennt ihr auch von euren Jobsituationen, wenn man mit einer Person was ganz, ganz eng macht und natürlich auch gut funktionieren muss als Team, dann wächst man aneinander, dann lernt man sich sehr gut kennen, dann kennt man auch tatsächlich die Schwächen oder die Punkte, die vielleicht bei dem anderen ein bisschen empfindsam sind. Das kennt Jochen bei mir, das kenne ich bei Jochen. Und deswegen freue ich mich über ein sehr persönliches, sehr schönes Gespräch mit Jochen Schropp, wo es nicht nur um Promi Big Brother geht, was heute startet, sondern wo es auch darum geht, was wir in unserem Leben an Erfahrung gesammelt haben, unter anderem auch spiritueller und leicht esoterischer Art. Da ist uns beiden etwas passiert und auch darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass ihr dabei seid. Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast MV Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten.
So, und jetzt?
Jetzt ist da Yoshi bei mir im Wohnzimmer. Es ist schön.
Ja, wirklich.
Wir sind heute Morgen gestartet in das Abenteuer Promi Big Brother mit der Pressekonferenz. Und wenn diese Folge rauskommt, heute Abend, an diesem Montag, startet die nächste Staffel. Also wir lieben beide diese Sendung und für mich ist es ja so, das schöne Glück, seit 7 Jahren ist jetzt meine 7. Staffel mit dir, was uns natürlich auch so nah zueinander gebracht hat, weil es ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Also wir sind jetzt in den Bus eingestiegen und in gut 2 Wochen steigen wir wieder aus und dann sind wir total erschöpft, aber haben natürlich auch die Party des Jahrtausends irgendwie so ein bisschen erlebt. Ja. Und wir beide kommen uns in jeder Staffel immer noch wieder ein kleines bisschen noch näher und begreifen, wie schön und wie wichtig das ist, dass man so wirklich miteinander alles macht.
Ja, und wir hatten ja eigentlich schon ein paar Etappen. Wir viben irgendwie gut miteinander. Und dann haben wir ja auch das Frühstücksfernsehen eine Zeit lang, als ich da Vertretung war, zusammen moderiert. Und da warst du mir natürlich auch eine große Hilfe und musstest mir, glaube ich, jedes Mal, wenn ich mal wieder da war, zeigen, wie der Computer funktioniert.
Natürlich, das ist ja das Schönste, wenn man irgendwo neu ist, dass man jemanden hat, der einem den Einstieg leicht macht, so wie du mir den vor 7 Jahren leicht gemacht hast, als ich meine erste Staffel gemacht habe, 2018. Ich musste direkt nochmal nachgucken. 2018 war die erste. Und da hast du die natürlich schon sehr oft gemacht. Also für mich war das schon auch ein Riesenritt, ne? Das Publikum. Heutzutage haben wir kein Publikum, was ein bisschen schade ist, aber für unsere Bewohner bedeutet, dass die bis zum Ende keine Ahnung haben, ob sie gut ankommen oder nicht.
Im Endeffekt muss man sagen, das war die Staffel, oh Gott, ey, mir fallen ja die Namen nicht mal
ein. Nein,
ne? Also
auf,
das
ist meine 11.
Staffel. Valentina Doronina, als die da war und ihr Freund Cem da immer im Publikum saß und dann ihr irgendwie immer irgendwelche geheimen Botschaften gegeben hat, das war, glaube ich, die letzte Staffel mit Publikum. Danach haben sie sich die Leute von Sat.1 und der Produktionsfirma gesagt, so, nee, wir müssen wieder back to the roots, die sollen keinen Außenkontakt haben und deswegen leider kein Publikum. Aber wir beide sorgen ja auch immer dafür, dass wir gute Stimmung haben, denn auch in 2,5 Wochen kann es mal passieren, dass du mit dem falschen Fuß aus dem Bett kommst oder dass es mir nicht so gut geht aus irgendwelchen Gründen. Ne? Wir haben ja auch weiterhin ein Leben und ich glaube, das ist eine große Herausforderung unseres Berufes, dass wir natürlich immer, wenn wir vor der Kamera sind, dafür stehen wir beide auch, gute Laune verbreiten wollen.
Ja, also du musst das ja natürlich auf jeden Fall kanalisieren können, ja, wenn du entweder sehr wenig geschlafen hast oder du hast zu Hause Stress beziehungsweise bist vielleicht total eingebunden, weil du irgendwelche Sorgen hast.
Wir sagen ja immer in der Branche, wir operieren ja nicht am offenen Herzen.
So,
ne? Wenn irgendwas wieder emotional hochkocht, denkt man sich manchmal so, mein Gott, es ist auch nur Fernsehen und es versendet sich auch, aber klar.
Was ich eben schon wieder gedacht habe, ich möchte es mal beschreiben. Es gibt halt natürlich auch so Dinge, die jede Staffel wieder so sind und die so Rituale sind, ja. Und wenn man bei dir zum Beispiel in deinen Raum kommt, also ich möchte es einmal bildlich beschreiben. Dein Raum ist immer erstmal 10-mal schöner als meiner, so fängt es mal überhaupt an. Dann hast du da einen schönen Duft, eine Duftkerze. Wenn die Show erstmal richtig losgeht, dann machst du auch ein bisschen schummeriges Licht. Es sieht fast so ein bisschen bei dir aus wie so ein ayurvedisches Gebetshaus förmlich.
Das ist so ein Quatsch. Also jetzt muss man dazu sagen, ja, es stimmte tatsächlich, als ich heute Morgen in Marlenes Raum gekommen bin, dachte ich, ich mag deine Möbel, aber da liegt halt irgendwie ein kleiner Fitzefatze-Teppich rum. Man denkt ja immer, dass die Fernsehbranche so wahnsinnig schick und sonst was ist. Und
nee,
meistens muss
das
man
ist
sagen,
schon lange nicht mehr.
Nee, sind die Büros einfach relativ schlicht gehalten. Ich habe ja die Normalo-Staffel Big Brother gemacht und deswegen habe ich quasi jetzt meinen Raum übernommen, den ich davor schon hatte. Und der hat tatsächlich halt einen Komplettteppich drin. Weiß man auch nicht, ob man das mag. Marlene hat halt ein wunderschönes weißes Linoleum.
Und da drauf ein Traum in Pink.
Und den Duft hat mir ja deine Maskenbildnerin mitgebracht, weil ich ihr vor Jahren mal ein Potpourri mitgebracht habe. Für alle, die nicht mehr wissen, was Potpourri ist. Das sind getrocknete Blätter und sonst was.
Einparfümiert.
Ein Duft einparfümiert. Und den habe ich ihr mal geschenkt. Und sie hat mir heute sowas Kleines eben in meine Garderobe gelegt und es roch eben direkt danach. Aber ja, ich versuche es mir immer ein bisschen gemütlich zu machen. Mhm. Du doch eigentlich auch.
Nee,
oder?
Aber nicht so wie du. Also ich, das ist ja wirklich gar kein Witz. Bei der letzten Staffel hast du es auf die Spitze getrieben. Da war es wirklich immer so eine bestimmte Lichtstimmung. Es war ein bisschen dunkler. Ich bin da bei dir reingekommen. Bei mir war ausgeleuchtet hier mit Neonröhren.
Das stimmt.
Und bei dir war eine, also ich bin in eine Welt eingetaucht, wenn ich in dein Zimmer gekommen bin.
Ja, das stimmt. Ich hatte ja gut, egal. Aber ja, ich habe es gerne gemütlich und ich merke auch mittlerweile, also früher bin ich einfach immer nur mit ein paar Klamotten gereist. Mittlerweile würde ich fast sagen, ich reise mit Küchenmaschinen, mit Duftkerzen, mit allem Möglichen, weil man ja auch nie weiß, also jetzt im Oktober, wie wird denn jetzt das Wetter? Ich habe gar keine Winterjacke mit. Also ich habe mich dann auch in Köln teilweise schon mal neu einkleiden müssen, weil ich irgendwie die falschen Sachen mit hatte. Also es sind sehr große Koffer mittlerweile. Ich habe es gern gemütlich.
In deinem Job, also du bist ja nicht nur Moderator, machst ja auch Schauspiel. Und da bist du ja dann immer auch weg, nochmal anders. Bei mir ist es so, ich habe in Berlin die Wohnung und dann habe ich wenigstens meine kleine Wohnung da um mich rum. Man muss ja schon sorgen dafür, dass man sich ein bisschen zu Hause fühlt, wenn man eben weg von den Menschen ist, die man liebt, ne?
Ja, ich habe mal ein ganz lustiges Interview mit Kelly Clarkson geführt. Da war die bei X-Factor damals zu Gast und dann hatte sie eine Welttournee und dann habe ich gesagt, boah, wenn du jetzt irgendwie auf die ganze Welt bereist, wie ist es denn? Gibt es da irgendwas, was du mitnimmst? Ein Teddybär oder eine Duftkerze? Und dann meinte sie nur ganz trocken, eine Flasche Wodka. Fand ich sehr sympathisch. Aber ja, ich habe so meine Düfte, die ich gerne mag. Ich habe auch als 45-jähriger Mann, fast 46, habe ich auch so eine kleine Maus.
Ja.
Mit der ich halt immer reise. Die wird dann auch gerne mal in Hotels mit abgezogen, wenn das Bett neu bezogen wird. Und dann muss ich dann runter zur Rezeption gehen, muss sagen, hallo, Jochen Schropp in Zimmer 5. Ich habe so eine kleine Kuschelmaus. Kann es sein, dass sie die abgezogen haben? Dann muss irgendjemand aus dem Hotel runter in den Waschraum gehen. Wenn sie dann da nicht, wo die Wäsche gelagert wird, nicht gefunden wird, dann muss in der Reinigung angerufen werden. Es ist auch immer ein bisschen peinlich. Die wurde dann auch immer wieder gefunden und saß dann wieder auf meinem Bett. Lieber Herr Schropp, wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Kuschelmaus wieder da ist. Ein bisschen peinlich, aber ich brauche sowas.
Dieses Gefühl habe ich gestern gehabt, als ich eine E-Mail bekommen habe. Ich habe ja vor einer Woche meinen Koffer verloren.
Ja.
Und zwar habe ich ihn im Zug, ich habe ihn nicht verloren. Ich war einfach wahnsinnig dumm und habe meinen Koffer im Zug liegen lassen, als ich von Berlin nach Leipzig. Und gestern kam die E-Mail, dass dieser Koffer fast, also eine Woche danach, dass der Koffer gefunden ist.
Waren wichtige Sachen
drin? Naja, es waren natürlich meine persönlichen Sachen drin. Zum Teil auch Sachen, die ich jetzt hier für die Staffel brauche, ein bisschen Schminke, 2 Haarteile, die ich reingemacht habe.
Haarteile? Was?
Ja, irgendwas ist mit meinen Haaren, ich weiß es auch nicht. Also mehr sind sie nicht geworden im Laufe der Jahrzehnte. Auf jeden Fall 2 absolute Lieblingskleider, ein paar Schuhe, die ich mir gerade in Italien im Sommer gekauft habe. Also irgendwie so, und mein eigener Schmuck war da drin, ne? Also ich war wirklich sehr, sehr traurig und deswegen kann ich das Gefühl nachvollziehen, was du sagst mit deiner Kuschelmaus.
Ist uns, glaube ich, aber immer, also jedem ist das schon mal passiert, dass man irgendwas hat liegen lassen. Also,
so ist es.
Naja.
Sowieso gibt es so Besonderheiten, was man so macht. Also zum Beispiel, ich bringe ja immer mein Tupper-Schüsselchen mit meinen Nudelgerichten.
Und ich bringe immer ein leeres Tupper-Schüsselchen mit und nehme mir dann was vom Catering, was ich mir dann nachts noch aufwärme und noch esse. Ich will das aber jetzt dieses Jahr nicht mehr machen. Also ich habe ja gerade so eine Ayurveda-Kur gemacht und überhaupt, du weißt ja, ich liebe Kuren. Mhm. Immer so einmal im Jahr so eine schöne Kur. Und ich möchte eigentlich so spät nachts nicht mehr essen. Ich habe dann nur wirklich, also selbst wenn wir um 9:30 essen und dann von 10:30 bis um 0 Uhr die Sendung machen, dann komme ich um 1 nach Hause und ich habe einen tierischen Appetit. Aber eigentlich ist es ja wirklich sehr, sehr ungesund, nachts dann irgendwie mit so einem vollen Magen zu schlafen.
Ich habe dann immer so das Gefühl, boah, ich habe es jetzt verdient. Und dann mache ich mir noch 3 Nutella-Stullen oder so.
Ja, das ist ja sowieso so als Belohnung, aber ja. Okay, also das haben wir als Ritual. Dann wünschen wir uns immer noch mal toi toi und drücken uns. Wir umarmen uns vor jeder
Show,
Sendung.
Genau.
Manchmal vergessen was.
Oh, dann schlechtes Omen.
Denken wir uns dann. Aber dann machen wir es doppelt in der Pause. Genau.
Eine Kollegin von uns sagte gerade, ja, ihr tanzt doch immer vor der Sendung. Das stimmt. Wenn die Eröffnungsmusik losgeht, der Trailer ist ja relativ lang, weil man alle Bewohner noch mal sieht. Dann machen wir immer hinter den Kulissen noch ein kleines Tänzchen zusammen.
Das stimmt. Allerdings hatten wir auch natürlich über die Jahre ja immer unterschiedliche Titelmusiken. Mhm. Jetzt ist es irgendwie seit 3 Jahren, glaube ich, das gleiche. Oder seit zweite Mal. Mal gucken, ob uns das Lied dann aus dem Hals raushängt oder nicht.
Das könnte sein. Und was mich ja immer schwer beeindruckt, Jochen, ist, dass du, weil du dich so freust, dass du in Köln bist, dass du ganz oft nach unserer Show gehst du noch raus und triffst dich noch mit
das
Menschen.
Das stimmt überhaupt
nicht.
Nee. Das ist in deinem Kopf. In deinem Kopf
wahrscheinlich
ist, glaube ich, mein ganzes Leben nur Party.
Ein oder zweimal ist es passiert, ja, weil ich die letzten 20 Jahre habe ich ja immer noch mal irgendwie hier mich um Menschen gekümmert. Und wahrscheinlich ist es aus purem Neid. Meine Kinder, genau. Jetzt kümmern sie sich langsam um die Mutter. Wahrscheinlich ist es so haften geblieben, dass du noch feiern gegangen bist.
Ich habe das tatsächlich, also ich gebe dir insofern recht, ich habe es, wenn wir eine Staffel hatten, wo 2 Wochenenden dabei waren, dann habe ich mich jeweils an einem Tag am Wochenende dann danach noch mit Leuten getroffen, weil wir ja am nächsten Tag erst wieder um 17.30 Uhr oder sowas abgeholt werden und ich ja selbst, wenn ich um 4 im Bett bin, dann noch gut durchschlafen kann, aber oder ausschlafen kann.
Genau, du kannst es. Ich kann das halt nicht. Deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, weil ich dann morgens trotzdem um 8 oder 9.
Das finde ich halt eh so krass, wenn wir so spät erst Sendung haben. Also ich versuche wirklich so lange zu schlafen wie möglich und selbst wenn ich um 8 aufwachen würde, dann würde ich mich nochmal umdrehen und würde versuchen, also ich versuche ja wirklich bis 11 dann wirklich im Bett liegen zu bleiben. Ja. Du hältst es irgendwie immer gut durch und ich war ja derjenige, der dann abends noch Matcha-Tee, grünen Tee oder irgendeinen Energy-Drink sich reinpfeift. Das will ich auch alles anders machen.
Deine Energy Drinks und deinen Matcha-Tee, das ist zum Beispiel auch für mich faszinierend.
Ja, und du kriegst immer geriebenen Apfel.
Ja, genau.
Für den Magen. Warum eigentlich?
Das habe ich mal irgendwann gelesen. Ich habe es eine Zeit lang ein bisschen mit dem Darm gehabt. Ich habe einen trägen Darm manchmal, ja. Mein ganzes Leben schon, als kleines Kind schon gehabt. Und geriebener Apfel, wenn der so leicht bräunlich schon geworden ist, dann ist der wirklich wie Medizin für den Magen und den Darm. Also es wurde gesagt, wenn du jeden Tag einen geriebenen Apfel isst, kriegst du keinen Darmkrebs, weil sozusagen all das, was sonst so hängen bleibt und den Darm belastet, geht es mit raus. Und für mich ist es immer mal so was Gutes zwischendrin, meinen geriebenen Apfel zu essen.
Aber machst du das tatsächlich jeden Tag für dich zu Hause?
Nein,
oder ist
nein,
das
nein,
nur?
Nein.
Wir haben ja jemanden, der uns den Apfel reibt bei der Produktion, muss man ja ganz nett sagen. Liebe Grüße, Elli.
Elli ist so lieb und stellt mir den immer hin und dann esse ich den auch und freue mich. Aber hier zu Hause mache ich es ab und zu mal oder wenn ich so das Gefühl habe, ich könnte mal was für meinen Magen-Darm machen. Ja.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Wenn man mal Durchfall hat, kann man das auch machen.
Ja, habe ich gehört.
Siehst
du?
So, und dann haben wir natürlich die Klamotten, die wir anziehen, sind auch von Stylisten schon so vorgeplant. Du hast deine, ich habe meine.
Genau.
Und dann überlegen wir uns immer, was ziehen wir denn heute an?
Und das funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut. Also man wird ja auch oft gefragt, ob das die eigenen Klamotten sind. Das sind es meistens nicht. Also auf jeden Fall, wenn man so eine Sendung moderiert, dann bekommt man Budget X für jede Sendung. Wenn man zu Gast in der Sendung ist, dann sind das meistens die Privatklamotten. Ich merke auch, ich habe dann auch öfter mal so eine Klamotte, die mag ich wahnsinnig gern. Die habe ich dann auch in 2, 3 Sendungen schon an und irgendwann erschöpft sich so ein bisschen. Aber ich glaube, wir denken mittlerweile auch anders. Ich weiß noch, früher wollte ich immer jeden Schuh nur einmal anziehen oder jede Hose nur einmal anziehen. Und ich glaube, da hat sich dann auch, je älter man wird und natürlich auch, wie die Welt sich verändert, sind wir auch ein bisschen nachhaltiger geworden, was das angeht. Und ich darf ja dann die Klamotten auch abkaufen danach. Und das mache ich auch sehr, sehr häufig.
Ich merke, ich habe zum Beispiel das immer verrückt gefunden, wenn man wirklich sagt, nee, die Hose, die hattest du ja schon an. Ich habe immer gar nichts dagegen, dass man es doppelt anzieht. Ja. Im Gegenteil. Und ich bin auch kein Mensch, der jetzt so viel Klamotten dann darf. Ich will gar nicht so viel zu Hause haben. Ich habe so meine Sachen, die man gerne anhat. die habe ich dann lieber ein paar Mal an. Und wie du sagst, irgendwann hat sich dann so ein Look auch ausgereizt und dann findet man es vielleicht nicht mehr. Aber ich habe auch Sachen, die ich seit bestimmt 10 Jahren gerne trage.
Naja, also ich meine, es ist auch immer so interessant, so die ersten 2-3 Tage rüschen wir uns vielleicht noch auf, so wenn wir dann in die Buchbesprechung gehen. Also man geht eben einmal immer das ganze Moderationsbuch durch und liest es eben und überlegt sich irgendwie, ne, was will man sagen, was will man vielleicht nicht sagen, um welche Themen geht es diesmal. Und irgendwann an Tag 3 ist es uns einfach egal und dann haben wir einfach jeden Tag die gleiche Jogginghose oder Leggings oder sonst irgendwas an. Aber das ist ja okay. Also wir sind, was das angeht, nicht wirklich eitel, oder? Also vielleicht vor der Kamera haben wir dann schon das ein oder andere, wo man sagt, die Frisur muss sitzen oder das Make-up muss sitzen oder so. Aber eigentlich sind wir im Alltag nicht wirklich eitel.
Würde ich auch so sehen. Und was ich aber sagen wollte, ist, ich finde, du bist immer ein Gentleman. Also wenn ich jetzt sage, ach, ich würde gerne das Outfit anziehen, dann ist es eigentlich für dich immer okay. Du richtest dich dann so ein bisschen nach mir, was du nicht müsstest, aber das finde ich immer ganz süß von dir.
Ja, also habe ich irgendwie kein Problem mit. Ich habe ja meine Outfits, die wenn ich jetzt 3 Tage irgendwie was Braunes anhatte und dann, wenn ich mich nach dir richten müsste, dann wieder was Braunes anziehen müsste, dann würde ich vielleicht mal sagen, ich hätte auch gerne ein bisschen Abwechslung. Aber ich finde sowieso, wir haben eine ganz liebevolle Art, hatten wir von Anfang an, aber haben wir auch noch mehr entwickelt, weil ich weiß auch, dass es für jemanden, der neu in eine Sendung kommt, auch manchmal schwierig ist. Also,
das stimmt. Es ist nicht allen so bewusst, was das für ein Fund ist, wenn man wirklich sich gegenseitig nur stärkt. Ne? Also als ich damals dazugekommen bin, du kanntest natürlich schon jeden, das ist ja auch so eine Sache, egal, das kennt auch jemand in anderen Jobs. Ne? Du wusstest die Wege, die Abläufe und so, und dann kommt man dann neu dazu. Da muss man ein bisschen für sich erarbeiten, dass man dann auch sich als Teammitglied genauso gleichwertig fühlt. Aber das haben wir über die Jahre gut hinbekommen. Und ich finde schon, wir haben auch, weil es eben sich vermittelt über den Sender, wenn da irgendeine komische Unstimmigkeit wäre, weißt du?
Naja, die hatten wir ja auch mal. Also da kann man ja drüber sprechen. Also das waren immer nur Kleinigkeiten, aber es ist dann manchmal, vielleicht habe ich gerade mit meinem Mann telefoniert und es war ein scheiß Telefonat und ich lege irgendwie auf und du kommst rein und sagst, Jochen, ich würde heute übrigens doch mein Outfit gerne tauschen. Und ich sage dann einfach nur, weil ich gerade in meinem Kopf bin, ja gut, dann mach halt. Und natürlich hätte ich es wohlwollender sagen können, hab's aber eben nicht gesagt, hab's dann vielleicht gar nicht im Kopf, merke dann, okay, Marlene ist jetzt komisch zu mir, was ist denn da jetzt los? Dann spreche ich das an, dann sagst du, ja, ich dachte, du hättest ein Problem mit mir, weil du eben so, und wir können das aber immer klären und wir haben es auch wirklich immer geschafft, das relativ schnell aus dem Weg zu räumen, dass es nicht zwischen uns steht.
Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Qualität und das braucht es auch bei solchen Situationen, finde ich. Aber das ist was echt Schönes. Das gibt's übrigens auch mal in der Moderation. Ich weiß nicht, ob man das mal so beschreiben kann, ne? Aber vieles, also es ist natürlich vieles vorher geschrieben, damit man weiß, das ist die Geschichte, die wir jetzt anteasern und dann kommt man in den Beitrag. Aber manchmal passieren auch spontane Dinge oder der eine macht einen Joke. Und zum Beispiel, wenn dich dann deine Moderationspartnerin oder dein Moderationspartner irgendwie hängen lässt und nicht lacht oder so, dann ist es halt auch, gibt's halt auch mal, ne? Und ich habe das in meinem Berufsleben, ist ja lange genug, definitiv auch schon erlebt, wo ich dachte, okay, warum hast du denn jetzt so blöd reagiert, ja? Und das, finde ich, sind in unserem Job Momente, wo sich manche Menschen zerfleischt haben. Also ich weiß das von Kollegen von früher, die haben sich, also hassen ist ein schlimmes Wort, aber ich würde sagen, das trifft es bei manchen. Weil genau solche Situationen, dass derjenige vielleicht absichtlich den anderen hat auflaufen lassen oder so.
Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich könnte das nicht. Ich könnte nicht jeden Tag zur Arbeit gehen mit einer Kollegin oder einem Kollegen, mit dem ich ein grundsätzliches Problem habe. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich habe einen Film mal gedreht mit einer Schauspielerin, die ich nicht, und das war der einzige, also bei diesen ganzen ZDF-Filmen, die so sonntagabends kommen, hat man meist kein Casting, sondern man wird einfach besetzt.
Okay.
Und ich hatte ja immer Glück, ne? Meine beste Freundin Birte habe ich 2-mal auf dem Traumschiff geheiratet im Abstand von 4 Jahren. Da sind die meisten ZDF-Zuschauer wahrscheinlich, waren dann
bitte beenden Sie den Satz, Herr Schropp.
Eingeschlafen zwischendrin. Ruhe sanft. Bin mit vielen wirklich richtig, richtig eng befreundet. Und einmal hatte ich ein Casting für einen Film, den ich jetzt nicht nennen werde, weil ich möchte diese Kollegin auch nicht schlecht machen, aber wir haben uns einfach überhaupt nicht verstanden. Und ich habe sogar nach dem Casting gesagt, ich bin, glaube ich, mit 4 Frauen gecastet worden und ich habe gesagt, also mit den 3 konnte ich super, mit der kannte ich gar nicht. Mhm. Aber wir sahen am schönsten zusammen aus und ganz oft ist das ja bei diesen Filmen, ne, Optik über Inhalt. Und dann musste ich mit der 6 Wochen lang drehen und es war wirklich richtig ätzend. Und das war nicht schön.
Ja, nee. Das ist schwierig.
Ja.
Ist ja wirklich auch in so Hollywood-Produktionen immer mal, dass Menschen zusammen gedreht haben, die eigentlich sich überhaupt nicht leiden konnten. Und wie gesagt, und in unserer, ich würde mal sagen, so in den 80ern, wo alles noch viel Also da war, begann Privatfernsehen Anfang der 90er, das war halt alles noch, es war viel Geld in unserer Fernsehbranche vorhanden. Menschen sind so richtig überkandidelt gewesen. Ne? Die haben dann die absurdesten Sachen, viele haben auch viel Alkohol getrunken. Boah, und da muss es wirklich hinter den Kulissen zugegangen sein. Also erlebt habe ich sowas auch schon. Mhm. Ich gehe heutzutage sowas aus dem Weg und denke mir, nee, dann das mache ich lieber anders, ja. Mhm. Aber das kann man einfach nicht gut gebrauchen.
Aber ich glaube, es hat sich sowieso auch, meine Einstellung zum Beruf hat sich auch geändert. Also wenn man anfängt, dann ist ja erstmal alles aufregend. Dann würde man erstmal sehr, sehr vieles tun oder einstecken, was man sich normalerweise nicht bieten lässt. Ja, mhm. Dann geht auf einmal die Karriere los. Bei mir war das ja so, in meinen 20ern habe ich ja nur gespielt. Und es ist ganz lustig, weil ich habe gerade so eine Ayurveda-Kur gemacht noch hier, damit ich richtig fit bin.
Man sieht es dir auch wieder.
Ach, vielen Dank. Ich bin auch noch geschminkt von der Pressekonferenz. Das kann man schon, kann man auch mal dazu sagen. Aber kennst du dich mit Numerologie aus?
Nein, ich weiß, dass es das gibt und manche Leute rechnen einem dann aus, dass irgendwie die Hausnummer und dein Geburtsdatum irgendwas hat.
Ja, also
dann
mit der Hausnummer hatte das nichts zu tun. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr esoterisch, dass es jetzt ein Zufall ist, was man für eine Hausnummer hat. Aber anhand deines Geburtsdatums können dir gewisse Charaktereigenschaften zugesprochen werden. Und er hat mir dann ausgerechnet und sagte dann so, zwischen 2005 und 2009 lief es nicht so gut, ne? Und es war tatsächlich bei mir so eine Suche. Ich war ein junger Schauspieler, ich wollte was und ich wollte spielen und es lief aber alles nicht so rund. Es war tatsächlich so. Und dann habe ich X-Factor angeboten bekommen, dann habe ich als Moderator auf einmal Karriere gemacht und dann ging es ja wirklich bergauf bei mir. Und dann habe ich am Anfang gedacht, geil, arbeiten, alles mitnehmen und so weiter und so fort. Und mittlerweile, und tatsächlich war das bei mir erst so mit Anfang 40, dass ich wirklich auch gedacht habe, was will ich eigentlich? Ich glaube, mit Anfang 40 ändert sich etwas bei den meisten Leuten, weil man dann eben schon viel erreicht hat. Man hat vielleicht auch schon einen bestimmten Weg eingeschlagen, der vielleicht dann entweder stagniert oder man hat das Gefühl, man hat alles schon erreicht, was soll jetzt noch kommen? Und dann guckt man sich alles nochmal anders an. Das wollte ich, glaube ich, eigentlich sagen, dass ich jetzt mittlerweile auch wirklich nur noch mit Leuten arbeiten möchte, mit denen ich gerne arbeite. Es ist natürlich nicht immer möglich, ne? Weil man gerade bei den Produktionen, die wir machen, man macht viele neue Jobs immer wieder. Wir gehen nicht jeden Tag in den gleichen Beruf. Du hast aber im Frühstücksfernsehen einen ganz besonderen Platz, weil du das schon so lange machst, dass du natürlich alle Leute kennst. Und aber ich weiß auch, als damals Lukas dazu kam, war auch erstmal so, warum kommt denn jetzt noch einer dazu? Man könnte sich jetzt das Frühstücksfernsehen ohne Lukas gar nicht mehr vorstellen. Und der hat dem Frühstücksfernsehen so viel Gutes getan. Aber man muss da flexibel bleiben und generell, glaube ich, wenn wir in einem Job landen würden, in dem wir uns nicht gewertschätzt fühlen oder in dem wir mit Leuten arbeiten müssen, die uns wirklich das Leben schwer machen, dann würden wir uns wirklich überlegen, ob wir den weitermachen wollen oder nicht. Und ich glaube, das macht erst das Alter oder die Reife.
Total. Ich glaube, dass es eine sehr gute Sache ist, immer sich selber im Blick zu behalten und zu sagen, das, was ich als Beruf mache, muss irgendwie auch Spaß machen. Es nimmt so einen großen Teil unseres Lebens ein, ja. Bin ich jetzt auch in so einer Phase, ne? Ich habe den Podcast gestartet, der macht mir so viel Spaß, der gibt mir so ein großes Maß an Befriedigung. Ich bin meine eigene Chefin, ich habe mein Team zusammengestellt, die alle wahnsinnig gut miteinander auskommen, die wahnsinnig toll miteinander arbeiten. Ist noch ein ganz kleines Team. Alle sind so mit voller Leidenschaft dabei. Ich liebe das, was ich mache. Ich darf meine Gäste mir selber aussuchen, ausdenken. Ich bestimme die Themen und es ist halt was in meinem Job unheimlich erfüllend ist, dass ich das jetzt so mir erschaffen habe.
Ja, und
ne?
Guck mal, wie lange es gedauert hat, weil du hast dir eigentlich so eine Art der Talkshow schon ganz, ganz lange gewünscht. Richtig. Und hast aber immer, also es gab immer wieder Gespräche, soweit ich weiß, aber irgendwie, du hast jetzt gesagt, ich mache das jetzt. Mhm. Ich finde sowieso Podcasts insofern toll, weil du ja zu jeder Zeit das eigentlich hören kannst. Ich weiß, es gibt auch viele Videopodcasts jetzt und wir werden ja auch gerade gefilmt, während wir das machen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, aber ich habe ja viel mehr Zeit, mir irgendwas auf die Ohren zu geben, als mich wirklich wohin zu setzen und mir das anzugucken. Und also, dass du diese Möglichkeit jetzt für dich geschaffen hast, ist doch großartig. Vor 10 Jahren hast du es einfach noch nicht gemacht.
Ich hätte wahrscheinlich den Mut nicht gehabt.
Podcasts gab es auch nicht.
Podcasts
so
gab es nicht in der Form. Das stimmt, aber ich hätte auch den Mut nicht gehabt. Ich habe dann nur irgendwann gedacht, als ich habe wirklich immer wieder den Wunsch gehabt, kann ich jetzt ja mal sagen, dass ich eine Daily Talkshow bekomme im Fernsehen, ja. Und ich wollte das anders machen als das, was ich so gesehen habe, weil es gab immer nur entweder sehr seriöse Talkshows abends oder
sehr trashige.
Sehr trashige.
Wie in den 90ern halt. Ja.
Genau. Und irgendwo dachte ich mir, das Leben spielt aber da in der Mitte sich ab. Und das fehlt mir so. Und ich hatte im Prinzip mein Konzept genau im Kopf und habe immer ganz tolle Resonanz bekommen. Aber irgendwie, es gab ja jetzt Jahrzehnte einfach keine Daily Talkshows mehr.
Wenn du jetzt deine Daily Talkshow hättest, dann würde man schon denken, ich meine, du hättest bestimmt tolle Gäste im Kopf. Aber da würde halt dann nicht J-Lo sitzen.
J-Lo würde vielleicht nicht, sagen wir mal, in der ersten Staffel vielleicht noch nicht
aber
sitzen.
Aber Helene Fischer vielleicht. Unsere J-Lo.
Genau. Und soll ich dir was sagen? Am Ende sind auch die, die nicht in der obersten Kategorie sich abspielen, haben interessante Lebensgeschichten.
Absolut.
Und das mache ich ja jetzt hier. Also natürlich, es ist ja auch eine Mischung aus normalen Menschen und vielleicht Prominenten. Und dann ist man ein sehr prominenter Mensch dabei und mal einer, der nur vielleicht noch am Anfang ist. Ist aber eigentlich dann in dem Moment, wo derjenige was zu sagen hat, ist es egal. Und mich interessiert das immer, ne? Und es ist, macht einfach Spaß, anderen Menschen zuzuhören, wenn sie schon was erlebt haben.
Ja, und ich meine, wir haben jetzt am Anfang so ein bisschen Blick durchs Schlüsselloch in die Fernsehwelt gegeben, weil Leute das ja auch interessiert. Aber ich definiere mich nur zu einem bestimmten Teil durch meinen Job. Also jetzt mache ich den auch schon seit 20 Jahren und natürlich bin ich gewisse Abläufe, Sachen, Jobs gewöhnt. Aber wenn ich jemanden kennenlerne, dann bin ich nicht der Jochen, der im Fernsehen arbeitet, sondern bin ich der Jochen, der, keine Ahnung, seinen Vater verloren hat, der, ja, du weißt, ich mache ja jetzt auch so eine Ausbildung zum...
Das wollte ich gerade sagen, ich wollte dich nur nicht unterbrechen.
Ja, aber ich mache ja was...
Du bist ein sehr spiritueller Mensch, das wollte ich nämlich sagen. Das ist ja was, was dich sehr ausmacht, wenn man dich genau kennt, dass du in deinem Leben dir viel Gedanken darüber machst, aber dass du auch schon besondere Situationen in deinem Leben erlebt hast, wo es ein Vorher und ein Nachher gibt, weil du spirituell was erlebt hast, was man sich auf dem Papier erstmal nicht erklären kann. Mhm. Magst du davon erzählen?
Ja, kann ich gerne erzählen. Ich hatte eben mehrere Jenseitskontakte zu meinem Vater. Ich bin da gar nicht selber auf die Suche gegangen, sondern ich habe mal bei einer Sendung mitgemacht, da haben wir über Krebsvorsorge gesprochen. Showtime of My Life mit Guido Maria Kretschmer, Mozzi Mabuse und Joachim Lambi, und da habe ich eben sehr von meinem Vater erzählt, weil es waren alles Menschen, die entweder selber an Krebs erkrankt waren, Sonja Kraus war ja auch dabei in der zweiten Staffel, oder die eben jemanden in ihrem Leben hatten, den sie verloren haben oder der an Krebs erkrankt ist und wieder genesen ist. Und da kam dann danach eine Producerin auf mich zu und sagte, hey, ich habe das Gefühl, dass dein Vater dir ein ganz, ganz wichtiger Mensch war. Und ich habe eine Freundin, die war schon immer irgendwie hellsichtig und medial tätig, also die arbeitet als Medium, und die hat mich mit meiner Großmutter, verstorben ist, zusammengebracht, und ich würde dir das gerne schenken. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe das nicht recherchiert oder gegoogelt, sondern ich hatte einfach den Slot. Okay, Liv, um 16 Uhr am Dienstag treffe ich mich mit der bei Zoom. Es war nämlich auch in der Pandemie. Und dann hat sie mir das so ein bisschen erklärt, dann gesagt, wie machst du das? Und dann hat sie halt gesagt, ja, das war halt irgendwie immer schon so. Ich habe einfach immer schon Energien gespürt und eben auch aus der Jenseitswelt, aus dem Jenseits Stimmen gehört beziehungsweise Informationen bekommen. Ich habe da mittlerweile mehrere Ausbildungen gemacht. Es gibt in England so ein College, ich glaube das Arthur Finchley College oder sowas. Da sind eben sehr viele europäische oder weltweite Medien, die sich da immer wieder treffen, an ihrer Technik arbeiten, ja, also du musst da eigentlich immer im Schwung bleiben. Naja, und dann hat sie gesagt, es kann sein, dass jetzt dein Vater kommt, es kann aber auch sein, dass irgendjemand anderes aus deiner Vergangenheit kommt. Und dann hat sie erstmal gefragt, ob sie in mein Energiefeld gehen möchte. Es gibt auch so Aura-Lesungen, wo Medien quasi dich scannen und dir sagen, was du für eine Person bist, dir Ratschläge geben können, beruflicher Natur oder eben auch partnerschaftlicher Natur. Schwierig ist es natürlich, weil es sehr viele Scharlatane gibt, und es ist schwierig, wenn sich Leute so abhängig machen. Also wenn du irgendwie an so eine Person gerätst, die dir das Gefühl vermittelt, dass du ohne diese Person gar keine Entscheidungen mehr treffen kannst. Ich bin einfach an eine zwei tolle Menschen geraten. Und dann sagte sie, ja, bei dir ist es so, Leute öffnen sich dir gerne und erzählen dir ihre Geschichte. Dann habe ich gesagt, naja, also das ist jetzt auch so ein bisschen Küchenpsychologie. Ich bin halt auch Moderator, also es ist so ein bisschen. Und ich hatte es aber jetzt wieder in der Kur, da war eine Dame, die wurde uns so angepriesen. Ach, die sitzt neben euch, die ist super lustig, die werdet ihr mögen. Und ich bin einen Abend zu spät zum Abendessen gekommen. Meine Tischnachbarn saßen aber schon da. Und dann sagte ich, und, ist die jetzt so toll, wie der Kellner sagte? Ne, die hat überhaupt nicht mit uns geredet. Und dann komme ich da hin und setze mich hin, und die plappert mich voll. Anderthalb Stunden hat die mich einfach zugelabert, ohne Punkt und Komma. Also gut, habe ich das auf jeden Fall nachgefragt, und dann sagte sie, nein, aber du schreibst gerade an etwas und das wird Tausenden von Menschen helfen. Und ich habe ja einen queeren Ratgeber geschrieben, der 2021 rausgekommen ist. Und tatsächlich war es so, dass sie das wusste. Also sie hatte quasi die Information, die kriegen Bilder gezeigt oder Symbole, und die müssen sie übersetzen. Je besser das Medium, desto besser können sie das übersetzen. Und ich saß eben wohl an einem Tisch und habe etwas aufgeschrieben, und sie wusste, dass es eben Menschen helfen wird. Also dass es nicht einfach nur ein plumpes Gespräch ist oder irgendein Brief. Und das war dieses Buch. Und dann hatte sie natürlich irgendwie auch schon so ein bisschen mein Vertrauen. Und dann sagte sie, okay, ich rufe jetzt deinen Vater. Wie gesagt, es kann sein, dass er kommt oder deine Oma oder sonst was. dann sagte sie, ich spüre Laub unter meinen Füßen, ich spüre Rinde an meinen Händen, ich sehe einen Baum, ich sehe mehrere Bäume, es könnte ein Wald sein. Kannst du damit was anfangen? Also so tasten die sich da immer vor. Und ich konnte mit allem, was sie gesagt hat, was anfangen. Denn mein Vater war Biologe, der war im Vorstand des Naturschutzbundes und ich war mit meinem Vater als Kind 2 bis 4 Mal die Woche im Wald. Und so fing das an. Da gab es dann so viele Sachen. Sie wusste, dass Norman und ich verlobt sind, obwohl das ein paar Wochen vorher passiert ist. Sie hätte das nicht recherchieren können. Vor allem hat sie damals, ich glaube, sie nimmt mittlerweile 100 €, sie hat damals 75 Euro genommen. Also es ist nicht so, obwohl die diese besondere Gabe haben, dass die das ausschlachten finanziell und im Zweifel vielleicht 500 € nehmen und im Hintergrund irgendwelche Hacker haben, die sonst wie recherchieren. Sie hat damals dann auch gesagt, da ist ein Mensch in deinem Leben, der dir sehr viel neidet. Sie hat die Person dann auch umschrieben, wie diese Person aussieht, weil sie hat eben dieses Bild geschickt bekommen. Und das war eine Person, mit der ich damals gearbeitet habe und von der ich mich dann auch getrennt habe, weil das sowieso schon länger nicht so gut lief. Und ich habe mich immer gefragt, bilde ich mir das ein oder bilde ich mir das nicht ein? Und sie hat mir quasi dann nochmal vor Augen geführt, das ist dieser Mensch und dieser Mensch hat ein Riesenproblem mit dir. Und deswegen fühlst du dich so unwohl mit dieser Person. Und da gab es eben noch viele andere Momente. Und sobald du anfängst, mit Menschen drüber zu sprechen, merkst du auch, wie viele Menschen eigentlich schon eine spirituelle Erfahrung gemacht haben und sich das selber nur nicht eingestanden haben, weil man eben lernt, nur dem zu vertrauen, was greifbar ist und was man sehen kann und dass das andere vielleicht nur Hirngespinste sind.
Und du hattest tatsächlich auch Kontakt zu deinem Vater?
Naja, das war der Kontakt. Also der Kontakt ist...
Ach, diese Botschaften hat praktisch dein Vater ausgesendet.
Aber ich hatte insofern auch Kontakt mit ihm, dass ich ihn auch Sachen gefragt habe, die er dann beantworten konnte durch sie.
Okay.
Ja.
Und das kann man vielleicht als Außenstehender auch gar nicht so sehr, also man kann es verstehen, aber man kann es nicht begreifen, was das dann für ein Gefühl ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, diese Antwort kann jetzt nur von meinem Vater kommen. Ich habe noch nie das Erlebnis gehabt oder das ausprobiert mit einem Medium. Aber als mein Vater vor 22 Jahren gestorben ist, da gab es 2, 3 Situationen, wo ich dachte, der ist im Raum. Mhm. Also eine ist total banal. Ich war im Badezimmer, ich hatte meine Jeans abends auf die Badewanne gelegt und die hatte so einen Gürtel drin. Und ich bin morgens reingegangen und habe ganz intensiv plötzlich an meinen Vater gedacht. Ne? Es war so vielleicht 2, 3 Monate, nachdem der gestorben ist, ja. Und dann ist diese Hose, die da also jetzt die ganze Nacht schon auf diesem Badezimmer, Badewannenrand liegt, der Gürtel hat praktisch einmal schnapp gemacht. Mhm. Ich habe den nicht berührt vorher, ich weiß das ja, bin da nicht vorbeigegangen oder es hat einen riesen Luftzug gegeben. Und ich habe wirklich gedacht, what? Das war so, kann es nicht erklären. Für mich war da gerade etwas ganz, 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 ganz Starkes in diesem
Badezimmer. Eine ganz starke Energie. Also ich habe mit einem Freund drüber gesprochen, der auch sagte so, naja, also ich weiß nicht, ich glaube da irgendwie nicht so dran. Und man sagt eigentlich, man braucht 3 Hinweise, um davon überzeugt zu sein. Ich habe mittlerweile 30, mindestens. Mhm. Und dann erzählte er mir aber eine Geschichte, dass er in seine Heimat gereist ist, weil seine Mutter im Sterben lag. Und 20 Minuten bevor er an dem Endbahnhof ankam, hatte er das starke Bedürfnis, in seinem Handy sich Bilder von sich und seiner Mutter anzugucken. Und während er sich diese Bilder anguckte, hatte er das Gefühl, ihm wird durchs Gesicht gestreichelt. Aber nicht mit einer Handfläche, es war irgendwie wie so eine Bürste, sagte er. Er konnte das nicht so wirklich fassen in dem Moment. Und dann kam er da an und er wurde abgeholt von einem anderen Familienmitglied und die Person sagte zu ihm, du, es tut mir wahnsinnig leid, du hast die Mama verpasst, die ist leider verstorben. Und dann hat er gefragt, wann ist die denn verstorben? Ja, vor 20 Minuten. Genau in dem Moment, wo er das starke Bedürfnis hatte, sich diese Bilder anzugucken. Dann sind sie ins Krankenhaus gefahren, damit er sie nochmal sehen konnte, um sich von ihr zu verabschieden. Dann liegt da so eine Strigelbürste auf ihrem Nachttisch. Und dann sagte, was ist das für eine Bürste? Und dann hat die Krankenschwester oder die Krankenpflegerin hat gesagt, ja, ihre Mutter hatte so starke Juckreize. Und da sie aber selber sich nicht mehr kratzen konnte, haben wir sie immer mal wieder so ein bisschen abgebürstet. Oh. Und das war das, was er gespürt hat. Und da gibt's, also sobald du mit Leuten darüber sprichst und selbst wenn sie erstmal skeptisch sind, wenn man tiefer in das Gespräch geht, haben so viele Leute schon irgendeine Art dieser Erfahrung gemacht. Und ich kann einfach nur sagen, wir sollten uns da einfach mehr auf unser Bauchgefühl verlassen. Das sagt man zum Beispiel auch in der Spiritualität, sagt man, wir haben einen Geistführer. Also jeder Mensch hat irgendjemand, der uns leitet. Und wenn wir ein guter Mensch sind, und das versuchst du ja auch sehr stark, einfach ein karmisch gut aufgeladener Mensch sind, ja, es gelingt uns nicht immer, aber generell glaube ich, ne, also du bist auch eine Person, du kannst dich immer für alles entschuldigen. Das finde ich so toll. Und das war auch immer in Situationen, wenn wir uns mal angezickt haben, wir sind beide in der Lage, 5 Minuten später hinzugehen, zu sagen, oh, irgendwie war das jetzt gerade doof, tut mir leid, ja, tut mir leid, dann wird geknuddelt und dann ist wieder alles gut.
Ist die Sache gegessen,
und das ist so wertvoll. Und Leute, die religiös gläubig sind, die würden vielleicht sagen, sie haben einen Schutzengel. Und andere Leute, die eben nicht an irgendwas glauben, die sagen, sie haben eine starke Intuition. Und ich kann mich ganz stark auf meine Intuition verlassen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich es nicht tue, und meistens genau. nur in beruflichen genau. Sachen, ja, dass ich mich in irgendwas reinquatschen lasse oder dass ich denke, das muss ich jetzt machen, weil mich das karrieremäßig weiterbringt, hat es mich nie irgendwo weitergebracht. Und im Endeffekt hatte ich nur eine scheiß Zeit, ja. während ich es gemacht habe. Ja. Und da bin ich einfach mittlerweile hingekommen, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht mehr, wenn ich es nicht 100% fühle.
Also es ist ja, früher wurde ja solche Spiritualität gerne als Hokuspokus abgetan, ne? Und so wie du sagst, es gibt ja auch ganz viele Scharlatane, die im Grunde mit so einer wunden Stelle eines Menschen daraus Profit schlagen wollen oder Geschäfte machen wollen und so. Aber wenn man das zum Beispiel Bauchgefühl nennt, das ist ja auch nichts anderes als eine Art von Spiritualität. Und ich glaube so, so sehr daran, dass man sich von seinem Bauchgefühl lenken lassen sollte. Oder eben von dem, was man wirklich in sich trägt, wie auch immer man das nennt, ja.
Genau, darum geht's. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin immer ausgelacht, die hochreligiös ist, ja, und die in ihrem Instagram-Profil stehen hat, God first. Und ah, das habe ich auch immer. Ich habe mir in meinen Augen gerollt und dachte immer so, oh Gott, ja. Und die geht auch in den Wald und umarmt Bäume und so weiter und so fort. Aber wenn es ihr ein gewisses Urvertrauen gibt, ja, und ich muss einfach sagen, ich habe das Gefühl, seit ich mich dem so ein bisschen mehr geöffnet habe, meine Ausbilderin sagt beispielsweise auch, die sagt, Jesus war ein Medium, der konnte einfach Sachen sehen in Menschen und deswegen ist er gekreuzigt worden, genau wie später Hexen verbrannt wurden, die irgendwie eine gewisse Gabe haben, die eben nicht zu beschreiben waren und deswegen sind die so angeeckt, wie auch immer man das nennt oder sieht oder sonst was. Ich bin dadurch auch nicht religiös gläubig geworden, aber ich glaube, dass mich das Universum irgendwie beschützt. Dann fragt man sich natürlich immer, warum ist mein Vater an Krebs gestorben? Ja, vielleicht hat er so viele Sachen in seinem Leben, so viele Knoten in seinem Leben gehabt, weil er nicht so gelebt hat, wie er das gerne wollte. Ja, dass da irgendwie sich Krebszellen gebildet haben oder wie auch immer. Vielleicht war das auch sein Test. Vielleicht musste er auch sterben, damit ich quasi jetzt mein Leben irgendwie anders führe und damit irgendwie eine Veränderung bei anderen Leuten. Also irgendwie hängt alles zusammen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe keine Todesangst mehr. Ich hatte immer Angst, dass ich auch an Krebs sterbe, weil mein Großvater an Krebs gestorben ist, mein Vater an Krebs gestorben ist. Es gibt immer noch sehr viel Leid auf der Welt und das wird auch nicht weggehen. Ja, und dann fragt man sich natürlich schon so, warum gibt es Menschen, die mehr leiden müssen als andere? Es gibt eine ganz tolle Doku, die muss ich einmal erwähnen. Die gibt es auf Netflix, die heißt Jenseits des Todes, Beyond Death. Und da wird über Reinkarnation gesprochen, da wird über Jenseitskontakte gesprochen, über alles Mögliche und es wird auch kritisch betrachtet und manches ist auch ein bisschen sehr, wo man denkt so, oh wirklich, das ist jetzt aber ein bisschen strange. Aber viele Sachen habe ich erlebt, die man dort sieht und ja, ich bin ja jetzt auch nicht Kuckuck und laufe durch die Welt und denke jetzt sonst irgendwas, dass ich jetzt irgendwie da hinten einen Waldschrat sehe und das jetzt erkenne und sonst irgendwas, aber es hat mir eine gewisse Ruhe gegeben. Und ich merke aber auch, wenn ich mich nicht gut verhalte, kriege ich auch meistens, jetzt wo ich drauf achte, auch relativ schnell den Schlag in den Nacken.
Genau, dieses Gefühl, und das ist jetzt nicht, das kann man null damit verbinden, dass wenn Menschen krank werden, wenn Menschen besonders harte Schicksalsschläge haben, dass die ihr Karma zerstört haben.
Ja.
Null hat es damit zu tun. Ich glaube, es ist nur für dich selber. Du findest diese Kraft oder diesen Gedanken nur in dir selber. Du wirst nicht für irgendwas bestraft in dem Sinne. Damit habe ich mich auch sehr stark beschäftigt. Niemand ist ein schlechter Mensch und kriegt deswegen Krebs, um Himmels Willen. Wie schrecklich wäre das, wenn man das so denken würde. Für jeden, der krank wird oder Schicksalsschläge hat, wäre das ganz, ganz schlimm.
Die gesundheitliche Hölle sozusagen.
Die gesundheitliche Hölle, ne? Dann gäbe es ja nur gute und schlechte Menschen und die Guten sind alle gesund. Ja, so ist es ja leider nicht. Aber für sich selber kann man, finde ich, schon nennen es Schwingungen, ja. Wenn du was Blödes machst, was Doofes über jemand anders sagst, was womöglich dem noch schadet, das möchte ich in meinem Leben versuchen, komplett zu vermeiden, ja. Man ist mal sauer, man denkt mal, boah, die Person hat, das nervt mich jetzt richtig oder das war nicht okay, der hat sich doof verhalten oder so. Aber bevor ich das irgendwo jemandem sage, was dann wiederum der Person, die kennt, nicht gut tun würde, überlege ich mir das 10-mal, weil ich nicht gut bin dann. Also ich habe dann das Gefühl, das war nicht okay, Marlene, und das belastet mich so sehr, dass ich versuche, das gar nicht zu machen. Und deswegen sage ich, ich kann nur in mein eigenes Karma gehen. Ja, und mit mir im Karma versuche ich im Reinen zu sein, aber ich sehe nicht die Schuld von jemand anders. Und glücklicherweise auch in meinem Leben sind ein paar Sachen, die schwer gewesen sind in den letzten Jahren oder grundsätzlich in meinem Leben. Und da habe ich mich schon auch mal gefragt, boah, womit habe ich das denn jetzt verdient? Was habe ich getan? Und das habe ich gelernt, auch durch Gespräche mit anderen Menschen, mit Therapeuten oder so, wo ich mal Rat gesucht habe, so funktioniert es eben nicht. Aber für mich selber kann ich das ganz gut spüren.
Ja, und es ist ja auch manchmal passieren ja auch Sachen, die erstmal dir einen Schmerz zufügen oder ein emotionales Leid und danach geht es aber noch besser und du denkst dir, krass, eigentlich dachte ich bin glücklich, aber jetzt bin ich so viel glücklicher. Stimmt. Wobei ich sagen muss, ich hatte so eine Situation letztes Jahr, genau vor einem Jahr, weil mir wurde, glaube ich, gestern oder vorgestern wurde mir dieses Bild angezeigt, wo ich mit meinem Mann essen war und es sollte so ein wunderschönes Abendessen sein, was dann im Streit endete, so richtig beschissen, weil er ein Bett nicht neu bezogen hatte. Wo eine Freundin von ihm hat bei mir übernachtet, in meinem Bettzeug irgendwie, und er hat irgendwie was nicht richtig, also ich habe dann da teilweise geschlafen in diesem Bett, was eigentlich auch total egal ist. Ich habe nur zu ihm gesagt, ich habe dich doch um eine Sache gebeten, nämlich, dass du das Bett neu beziehst. Und er hat dann gesagt, ja, aber die lag doch auf der anderen Seite und bliblablub. Auf jeden Fall haben wir uns richtig gestritten und sind im Streit auseinandergegangen. Norman wollte das gerne mit mir ausdiskutieren, wir wohnen ja nicht zusammen und ich bin aber einfach nur abgerauscht, ja, und er ist nach Hause und ich bin nach Hause und dann hat irgendwie noch ein Freund angerufen und meinte, hey, wollen wir nicht noch was trinken gehen? Und dann bin ich mit dem ausgegangen, ja, obwohl ich wusste, Norman hätte sich gewünscht, wir diskutieren das aus. Mhm. Und ich habe aber gesagt, lass uns eine Nacht drüber schlafen, lass uns morgen darüber reden. So, und dann habe ich natürlich nachts meinen Schlüssel verloren. Nee, oder ich habe ihn in der Wohnung liegen lassen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste ich dann nachts um 3:30 oder sowas bei Norman klingeln, weil der einen Ersatzschlüssel hatte. Und bin natürlich so klein mit Hut da angekrochen und es war so richtig peinlich. Und da habe ich wirklich gedacht, obwohl der Streit jetzt nicht von mir ausging, aber ich habe meinem Partner eine Aussprache verweigert und schwupps habe ich die Klatsche bekommen. Also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich habe Gefühl...
Ich verstehe das. Also ich versuche für mich zu sagen, ich wünsche niemand anders was Schlechtes oder ich denke niemand anders, dem geht schlecht, weil er irgendeine Strafe verdient hat, aber für einen selber.
Ja.
Ich habe letztens allerdings, ich glaube, das ist auch typisch, ich stand auch an einer ewig langen Schlange und zwar war das auch für ein Taxi. Ich musste ein Taxi nehmen. Und man konnte so seitlich noch so rein. Und dann habe ich beobachtet, ich hatte mich auch hinten angestellt, und habe mich immer beobachtet, wie da so, die sich so reingewanzt haben, so von der Seite und dann so getan haben, als wenn sie mit Koffern, das war auch am Flughafen, als wenn sie da schon in der Schlange stehen. Und da muss ich sagen, das geht mir so gegen den Strich. Ich habe die alle schön hinten hin zitiert, ja?
Ich werde da auch zum richtigen Wutbürger. Und ich finde auch, nein, aber ich finde, in anderen Ländern, ja, da gibt es dann auch immer so eine Schlange, wo man sich anstellt. In Berlin, am Hauptbahnhof, am Flughafen, wie auch immer. Das ist so wahllos. Und ich meine, ich weiß halt auch mittlerweile schon, wie es funktioniert, ja. Dann hast du eine riesige Taxischlange, dann laufen die Leute bis zum letzten Taxi. Dann, also naja, es funktioniert einfach nicht.
Nee. Und der eine Typ sagte doch tatsächlich zu mir, weil ich dann nur gesagt habe, die Schlange ist übrigens ganz da hinten. Ja, aber es dauert ja ewig. Und ich so, genau, deswegen stehe ich auch schon ewig hier und du musst dich hinten anstellen.
Ja, das Ehepaar auch. Nun gut.
Ach, mein Joshi. Ich merke gerade, dass wir noch, eigentlich könnten wir noch eine Stunde ranhängen, aber das machen wir lieber in einem nächsten Mal. Jetzt hängen uns voll rein in unsere Staffel Promi Big Brother. Wir werden ja immer wieder gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, selber damit zu machen.
Was sagst du denn eigentlich immer da drauf?
Also ich sage dir, und ich weiß das noch, dass ich davor, als ich noch vielleicht schon so ganz kleines bisschen auch mal im Fernsehen gearbeitet habe, aber dass ich davor gedacht habe, warum eigentlich nicht? Also Spaß machen würde mir das, ja. Es gab nie in meinem Berufsleben die Situation, dass ich dachte, okay, jetzt muss es sein, es muss ja irgendwie Kohle ran. Also ich habe nicht hohe Ansprüche gehabt finanziell am Anfang und habe mich so langsam hochgearbeitet sozusagen oder mehr Geld verdient. Aber ich hatte nie die Situation, dass ich dachte, so, jetzt muss ich da mitmachen, um mein Geld zu verdienen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir Spaß machen würde. Sowohl bei Promi Big Brother als auch beim Dschungel.
Ich bin mir nicht sicher. Aus dem Grund einfach, dass, also es gibt ja eine sehr hohe Geldsumme zu gewinnen, ne? Also alle unsere Promis bekommen unterschiedliche Gagen, Verhandlungsbasis und so weiter und so fort, aber sie können ja 100.000 Euro gewinnen und deswegen müssen sie auf ganz viel verzichten, ne? Also im letzten Jahr gab es erstmal nur eine kalte Dusche über Tage. Dann gab es eben nur diese reduzierte Diät, wobei ich sagen muss, also ich hätte, glaube ich, kein Problem, immer nur Haferflocken zu essen. Ich glaube, da sind wir beide hart im Nehmen.
Ja.
Ich hätte wahrscheinlich eher Probleme, jeden Tag Toast mit Ketchup essen zu müssen.
Das stimmt.
Aber das ist schon ganz schön hart. Also Big Brother ist insofern hart, dass man wirklich auch viel aushalten muss, um diese 100.000, um die Gunst der Zuschauer auch für sich zu gewinnen.
Ja.
Ich war ja in einem ähnlichen Format. Das kommt Ende Oktober bei Prime Video. Das heißt Licht aus. Da war ich mit 7 anderen Prominenten. Wie viele Tage waren es denn jetzt? 5 oder 6 Tage bei absoluter Dunkelheit.
Abgefahren.
auch da aus spiritueller Sicht dachte ich, boah, ich bin mal total gespannt, wie das für mich wird, wenn ich in dieser absoluten Dunkelheit bin. Weil es gibt ja Leute, die gehen ins Schweigekloster oder die machen so Dunkelheitsretreats. Mhm. Hat mir gar nichts ausgemacht. War wunderbar, weil wenn man in der Dunkelheit ist, ist man null abgelenkt. Ich gucke da raus, sehe in deinem Garten, da liegt ein Ball. Im Zweifel, wenn wir jetzt kein intensives Gespräch führen würden, würde ich dann abdriften, würde denken, ah, dieser Ball, wann habe ich eigentlich das letzte Mal Volleyball gespielt oder sonst irgendwas. Wenn du in der Dunkelheit bist, bist du einfach nur bei deinem Gegenüber und das ist wunderbar, weil da entstehen Gespräche, die sind unglaublich. Aber was uns allen, die da mitgemacht haben, ganz, ganz wichtig war, dass wir wissen, was wir zu essen bekommen, dass wir beispielsweise auch Ohrenstöpsel mitnehmen dürfen, damit wir nachts irgendwie in Ruhe schlafen dürfen und so weiter und so fort. Also wir waren da sehr privilegiert im Gegensatz zu anderen Reality-Formaten. Pietro Lombardi, das erzähle ich jetzt aber mal so lustig. Also wir haben jeden Tag haben wir so 4 Gerichte bekommen oder 2 oder 3, wie auch immer, und durften uns eine Sache daraus aussuchen. Und Pietro hat einfach jeden Tag Schnitzel bekommen, weil der einfach Schnitzel liebt und sich einfach gesagt hat, nee, also wenn ich da reingehe, dann möchte ich jeden Tag Schnitzel. Ich meine, es war ein Running Gag, dass der einfach jeden Tag, der hat mittags Schnitzel mit Pommes gegessen und abends hat er Nudeln mit Bratensoße oder Rahmsoße gegessen, aber nur ein Klecks, weil er mag die Nudeln nicht, wenn sie zu feucht sind. Fand ich total witzig. Aber das war der Grund, warum wir da reingegangen sind. Und ich glaube, diese Bevormundung von außen, dieser Schlafentzug und so weiter, der uns natürlich wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Aber ich glaube, der würde mir bei Promi Big Brother oder auch im Dschungel ganz schön zusetzen.
Ich glaube, meine größte Schwierigkeit wäre, wenn du in so eine Diskussion kommst und da wären einfach nur Plattitüden und so blödes Zeug ausgetauscht. Ich glaube, das würde mich an die Grenze bringen. Und ich mich dem nicht entziehen kann, ja? Genau, das wird mir am schwersten fallen.
Also das fand ich jetzt eben bei Licht aus gar nicht schlimm. Ich habe aber auch relativ schnell eine Kollegin gehabt. Wir waren wie Bruder und Schwester. Also ich sag mal so, wenn wir beide in dieses Format gehen würden, wir hätten immer uns. Mhm. So. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in so einem Format eine Person zu finden, die auf deiner Seite ist. Wir haben es letztes Jahr bei unserem Wildcard-Gewinner Marco gesehen. Der war ja auch so ein bisschen lost. Mhm. Und dann hat der eine da sich ihm so angenommen. Weiß einfach die Namen auch nicht mehr. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das jetzt abschließend, weil wir ja auch mit Promi Big Brother gestartet sind in unser Gespräch. Es wird wahnsinnig spannend zu sehen, wer kann mit wem. Denn du hältst einfach diese 2 Wochen nur durch, wenn du eine Person mindestens hast, die an deiner Seite ist. Und da bin ich sehr gespannt.
Und ich freue mich, dass ich die nächsten beiden Wochen dich an meiner Seite habe. Ja, das ist was ganz Schönes. Schön, Jochen. Es gibt noch so viel, was wir uns austauschen können. Können wir beim nächsten Mal machen. Jetzt freue ich mich erstmal auf die wunderschöne Zeit, die vor uns liegt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich und die Folge aktuell hört und sehe ich ein paar Wochen später, schaltet abends rein und mich würde total freuen, wenn ihr einfach unter diese Folge, jetzt direkt, wo ihr gerade hört, wo auch immer, bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer, einfach mal kommentiert, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, worüber ich hier in diesem Podcast sprechen soll. Das würde mich ganz doll freuen. Danke.
Danke
für deine Zeit. Ach, das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir schreibt. Schreibt mir eine E-Mail an hey@mwimarlene.de oder über Instagram. Schreibt mir, was euch interessiert, was euch auf der Seele liegt, was ihr auf der Pfanne habt. Das ist einfach wahnsinnig schön, in diesen Austausch zu gehen. Ich lese das unglaublich gerne und lasse mich da sehr, sehr, sehr von euch inspirieren. Und bei dieser Kommunikation übrigens unterstützt mich auch mittlerweile ein kleines Team, was sich formiert hat rund um diesen Podcast. Und da möchte ich mal eine Handvoll Namen nennen, auch wenn noch weitere Personen natürlich daran beteiligt sind, weil nicht nur redaktionell, sondern technisch ist das auch immer wieder eine Herausforderung. Dazu gehört Redaktion Tina Bartels, Schnitt Pauline Korb, Produktion Sophia Wirz, Social Media Management Tabea Strom und noch weitere tolle Menschen. Schön, dass ihr diesen Podcast mögt. Schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut. Viel Spaß.